HR Info im Gespräch.
Christian Wienerweser, Präsident der Staatenversammlung beim Internationalen Gerichtshof. Der Internationale Strafgerichtshof soll die ganz großen Verbrecher verfolgen. In Den Haag werden Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhandelt. Der Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten Bashir ist historisch ohne Beispiel. In Uganda treffen sich Fachleute aus aller Welt zu einer Überprüfungskonferenz, bei der es um die Zukunft des Gerichts geht. Der liechtensteinische UN-Diplomat Wienerweser ist Präsident der Versammlung jener Länder, die das Statut des Strafgerichtshofs unterzeichnet haben. Heute ist er im HR-Info-Gespräch mit Eberhard Nembach.
Herr Wienerweser, nicht alle wissen, was der Weltstrafgerichtshof überhaupt tut. Erklären Sie uns doch mal, warum ist er wichtig?
Der Internationale Strafgerichtshof ist der erste permanente Gerichtshof, der sich mit den schwersten Verbrechen gemäß Völkerrecht befasst. Das heißt mit Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Bisher gab es die Tribunale zu Jugoslawien und Ruanda, die wahrscheinlich gut bekannt sind. Im Unterschied zum ICC hatten diese eben eine beschränkte Gerichtsbarkeit nur für diese beiden Situationen, währenddem der ICC sich mit diesen Verbrechen weltweit befassen.
Der ICC ist der Internationale Strafgerichtshof, das ist die englische Abkürzung. Erklären Sie doch mal Ihre Rolle dabei.
Also der Gerichtshof selbst besteht aus den üblichen Organen, hat eine Anklagebehörde, eine Richterschaft und eine Kanzlistin. Nachdem der Gerichtshof aber auf einem völkerrechtlichen Vertrag beruht, gibt es eine Gegenseite und das ist die Seite der Vertragsstaaten. Und diese Seite leite ich als Präsident der Versammlung der Vertragsparteien. Wir zahlen das Geld, wir wählen die Richterschaft, wir wählen den Hauptankläger und wir sind auch zuständig für quasi die Verwaltung des Vertrags, also Änderungen des Vertrags.
Wie kommt es eigentlich, dass gerade Sie als liechtensteinischer Botschafter an die Spitze dieses Gremiums gekommen sind?
Ja gut, das hat damit zu tun, dass ich schon seit langen Jahren eigentlich zu dem Thema aktiv bin. Ich habe vor der Übernahme dieser Funktion im November 2008 habe ich bereits die Arbeiten zum Thema Angriffskrieg, also Aggression, während Jahren geleitet. Das hat eigentlich sehr viel mit meinem persönlichen Engagement zu tun. Es hilft natürlich de facto, dass ich aus einem kleinen Staat komme, dass man natürlich für solche Funktionen unverdächtiger.
Also es ist so, dass niemand sagt, jetzt ist es ein großes Land, das vielleicht andere über andere wachen möchte, eines, das aus dem Norden, das vielleicht die Südländer kritischer sieht. Also Sie sind da ein bisschen außen vor als Liechtensteiner, verstehe ich das richtig?
Ja, man kann so sagen. Also ich meine, man kann es auch illustrieren am Beispiel meiner Vorgänger. Mein unmittelbarer Vorgänger war aus Costa Rica und der nochmal davor war aus Jordanien. Das sind also alles Staaten, wo man nicht das Gefühl hat, dass irgendwie eine nationale Politik dahinter steht, dass man jetzt besonders darauf erpicht sein könnte, gewisse Leute in irgendwelche Positionen zu platzieren oder gewisse Leute vor Gericht zu bringen.
Erklären Sie doch mal den Menschen bei uns in Deutschland, warum brauchen wir den Internationalen Strafgerichtshof?
Also ich glaube, wir haben eigentlich einen Konsens darüber, dass es Verbrechen gibt, die so schlimm sind, dass sie nie zu Straflosigkeit führen dürfen. Und das sind eben die schwersten Verbrechen gemäß Völkerrecht, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Deshalb ist der ICC, der Internationale Strafgerichtshof, so wichtig. Er führt nicht dazu, in erster Linie, dass all die Leute, die sich solcher Verbrechen schuldig machen, auch in Den Haag landen. Aber er sollte dazu führen, dass die Staaten selbst, die ja eigentlich die Verpflichtung haben, solche Leute vor Gericht zu bringen, diese Verpflichtung ernster nehmen als in der Vergangenheit. Und eben im Falle, wo das die Staaten weiterhin nicht machen, dass man eben diese Instanz dann hat. Also de facto geht es darum, Straflosigkeit für diese Verbrechen weltweit effektiv zu bekämpfen.
In der Geschichte sind die ganz großen Verbrecher ja oft davongekommen. Also Sie haben sich selber ja auch persönlich mit Sprachen, mit Geschichte und Philosophie beschäftigt. Sie sagen, Sie haben sich eben auch lange schon mit diesen Themen Angriffskriege, Aufbau des Weltstrafgerichtshofs beschäftigt. Haben Sie manchmal einen Schauer auf dem Rücken? Haben Sie das Gefühl, dass Sie an einer historischen Mission mitwirken?
Ja, ich glaube schon. Also das ist auf jeden Fall so, gerade jetzt auch an der Konferenz in Kampala, wo wir je nachdem einen, ich glaube, wirklich historischen Schritt machen könnten, nämlich zum Bereich der Aggression, des Angriffskriegs. ja, da bin ich mir meiner Aufgabe und der Wichtigkeit des Moments schon sehr bewusst.
Frieden und Gerechtigkeit, das passt nicht immer so zusammen. Kann es Situationen geben, wo es besser ist, in einem Land den Deckel zuzumachen, zu sagen, wir reden jetzt nicht mehr über die Verbrechen der Vergangenheit, wir wollen jetzt hier Frieden haben?
Ich glaube, so wie Sie es formuliert haben, nein. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das ist schlecht für eine Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass das zu einer Versöhnung führen kann, auch für die Zukunft nicht. Im April war ich eingeladen in El Salvador und ich war da wirklich fasziniert von den Diskussionen, die stattfinden über das, was vor 30 Jahren passiert ist, mit dem Aufhänger natürlich der Ermordung des Erzbischofs Romero, das hat sich ja jetzt auch gejährt, das ist wirklich genau vor 30 Jahren passiert. Aber all diese Sachen sind unglaublich präsent in dieser Gesellschaft und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die waren damals vielleicht gerade eben geboren und die sprechen sehr, sehr intensiv von dem. Also ich glaube, es muss irgendetwas, eine Art von Abschluss mit der Vergangenheit muss es geben, damit es eine gute Zukunft geben kann. Und ich habe auch das Gegenteil gesehen, wenn man zum Beispiel in Uganda ist, im Norden Ugandas, wo ich im Januar auch war, da hat die Regierung ja den Angehörigen der sogenannten Rebellenorganisation angeboten, dass sie einfach, wenn sie kommen und die Waffen niederlegen, dass es eine vollständige Amnestie gibt für alle Verbrechen, die sie wahrscheinlich oder tatsächlich begangen haben. Und diese Leute befinden sich dann in der Mitte einer Gesellschaft und sind vielleicht verantwortlich für die Ermordung von Familienangehörigen, die hier nebenan wohnen. Also das ist eine unglaubliche Belastung für die Gesellschaft da.
Also seit 2002, eigentlich erst 2003, so richtig arbeitet dieser Weltstrafgerichtshof. Sowas hat es in der Geschichte vorher nie gegeben. Wir in Deutschland haben schon bestimmte Erfahrungen. In Nürnberg und in Frankfurt wurden Nazis verurteilt. Das waren eigentlich die ersten großen Kriegsverbrecherprozesse. Erstmals in der Geschichte sollten damals eben auch die großen Schurken, die Schreibtischtäter, nicht mehr davonkommen. Dann gab es die Jugoslawienkriege in den 90er Jahren. Dann gab es wieder den Ruf nach einer übernationalen Justiz. Und auch und gerade hier in Deutschland haben viele das Tribunal in Den Haag begrüßt. Wie beurteilen Sie denn den Beitrag Deutschlands zur Arbeit des Weltstrafgerichtshofs?
Deutschland war und ist von entscheidender Wichtigkeit für den Internationalen Strafgerichtshof. Das war schon der Fall in Rom an der diplomatischen Konferenz, wo das Römerstatut, also der Vertrag, auf dem der Strafgerichtshof basiert, verabschiedet wurde. Da war Deutschland in vielen Bereichen eine wirklich treibende Kraft und hat sich sehr stark eingesetzt für Grundsätze, vor allem auch der Unabhängigkeit des Gerichtshofs, die damals ganz stark in Frage gestellt wurden. Deutschland hat diese Rolle weitergespielt. Der ICC, der Strafgerichtshof, ist ein Thema, wo es eigentlich sehr lange Zeit keine Position der Europäischen Union gab, wo es das heute auch nicht gibt, zum schwierigsten Thema in Kampala, nämlich zur Frage der Aggression. Und Deutschland hat da wirklich eine Vorreiterrolle gespielt, politisch und in der Entwicklung des Völkerrechts und natürlich auch im finanziellen Bereich. Deutschland ist der zweitgrößte Beitragszahler an das Budget des Gerichtshofs.
Sie haben es jetzt schon mehrfach genannt, das Thema Angriffskrieg. Das ist eine sehr heikle Frage, juristisch nicht immer leicht zu klären. Was ist denn ein Angriffskrieg? Sie haben sich selbst damit auch befasst. Nehmen wir doch mal Beispiele. Waren die Kriege im Irak und im Kosovo unerlaubte Angriffskriege?
Ja gut, das sind natürlich die Fragen, die ich da nie genau so beantworte, wie sie gestellt werden. Es geht ja nicht darum, jetzt Aktionen aus der Vergangenheit zu behandeln. Wenn wir in Kampala eine Entscheidung fällen würden über einen möglichen Einbezug der Aggression in das Römerstatut, dann hätte das keine rückwirkende Wirkung. Also das sind so gesehen dann hypothetische und akademische Fragen. Aber was man sagen kann und was man sagen muss, ist, dass natürlich in einer vergleichbaren Situation, sagen wir jetzt Januar, Februar 2003, wenn man diese Definition gehabt hätte damals oder wenn man diese Definition, die wir ins Römerstatut vielleicht schreiben können in Kampala, dann hätten diese natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt in den internen Diskussionen, ist das völkerrechtswidrig oder nicht. Diese Diskussionen haben ja ohnehin stattgefunden. Die haben stattgefunden in Großbritannien, ganz klar. Das Thema ist heute noch auf dem Tisch. Auch in Deutschland hat die Diskussion eigentlich stattgefunden. Diese Diskussion gibt es ohnehin. Was wir beitragen könnten, was das Römerstatut beitragen könnte, wäre eine bessere völkerrechtliche Grundlage.
Man muss jetzt, glaube ich, nochmal erklären, das Römerstatut, das ist sozusagen das Gründungsdokument des Weltstrafgerichtshofs. Da steht drin, was er verfolgen soll, eben die schlimmen Verbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und eben Angriffskrieg, was sehr schwer zu definieren ist. Ich habe eben die Beispiele Irak und Kosovo ja bewusst gewählt, weil das eben sehr politisch umstrittene Beispiele sind. Ist es nicht doch auch am Ende oft so, dass wenn zum Beispiel jetzt wirklich über einen Krieg debattiert wird und dann Richter oder Staatsanwälte, Ankläger am Haager Gerichtshof, am Strafgerichtshof sitzen, dass dann am Ende doch vielleicht eher Politiker in New York, wo Sie sind, im UN-Sicherheitsrat entscheiden, das wird jetzt verfolgt oder das verfolgen wir nicht?
Ja, das sollte eben genau nicht der Fall sein. Und ich meine, das ist ein wichtiger Teil der Diskussion, die wir haben. Es geht in der verbleibenden Diskussion, die wir noch haben zur Aggression, geht es sehr stark darum, was für eine Rolle soll der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dabei spielen, eine Gerichtsbarkeit durch den Strafgerichtshof auszulösen. Das ist eigentlich die Kernfrage. Und da scheiden sich tatsächlich die Geister. Da gibt es vor allem die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die sagen, gemäß UNO-Charta ist eine Feststellung, ein Angriffskrieg hat stattgefunden, ist Kompetenz des Sicherheitsrats und diese Kompetenz muss da bleiben. Der Rest der Welt fast, jedenfalls eine große Mehrheit der anderen Staaten, hält das für eine unbefriedigende Lösung und eine, die eigentlich fast nicht zu vereinbaren ist mit der Unabhängigkeit des Gerichtshofs. Deshalb versuchen wir da Kompromisse mit Lösungen und so weiter zu finden.
Das nennt man dann Diplomatie. Die Konferenz findet in Afrika statt jetzt, in Kampala, in Uganda. In diesem Sommer schauen wir natürlich alle besonders neugierig nach Afrika, vor allem auch wegen der Fußball-Weltmeisterschaft. Warum kommen eigentlich alle Angeklagten beim Strafgerichtshof aus Afrika?
Das hat verschiedene Gründe. Sehr wichtig ist da festzustellen, also der Gerichtshof untersucht gegenwärtig in 5 Staaten und die sind alle in Afrika. Von diesen 5 haben sich 3 betroffene Staaten selbst an den Gerichtshof gewendet. Das war die Demokratische Republik Kongo, Uganda, der Gaststaat der Konferenz und die Zentralafrikanische Republik. Das heißt, die sind selbst zum Strafgerichtshof gekommen und haben ihn gebeten, Untersuchungen zu führen in ihren eigenen Territorien. Der 4. Staat ist, oder die 4. Situation ist die Situation in Darfur, sehr bekannt weltweit. Die wurde überwiesen vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der die Kompetenz dazu hat und sie einmal ausgeübt hat, nämlich in diesem Fall, sonst noch nie. Und lediglich die 5. Situation, diejenige in Kenia, die jüngste Untersuchung des Gerichtshofs, wurde von der Anklagebehörde selbst eingeleitet. Also ich glaube, das beantwortet einen Teil der Frage und beantwortet die quasi unterschwellige und manchmal ausgesprochene Behauptung, dass der Gerichtshof besonders etwas gegen afrikanische Staaten hätte. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ein anderer Teil der Frage ist natürlich, warum nicht in anderen Teilen der Welt?
Ja, warum nicht?
Ich weiß nicht, woran Sie denken jetzt, insbesondere oft die Leute
Sri Lanka?
kommen oft mit Sri Lanka, wollte ich gerade sagen. Da ist die Erklärung eigentlich sehr einfach. Der Strafgerichtshof hat da keine Gerichtsbarkeit, weil Sri Lanka das Römerstatut nicht unterschrieben hat.
Tja, da sind wir schon gleich bei dem sehr heiklen Punkt. Also Sri Lanka ist jetzt ein kleines Land, aber eben auch ein Land, in dem schlimme Verbrechen geschehen sind. Davon gehen jedenfalls alle aus und es wäre sicherlich nicht schlecht, das zu klären. Sie können es nicht klären, es lässt sich nicht klären, weil eben Sri Lanka einfach nicht mitmacht und die Gerichtsbarkeit nicht anerkennt. Nun ist Sri Lanka ein kleineres Land. Insgesamt gibt es 111 Staaten, die den Staatsgerichtshof unterstützen, aber das sind längst nicht alle UN-Staaten, es fehlen mal so runde 70, sage ich jetzt ganz grob. Aber da sind ja ganz große dabei, die USA zum Beispiel fehlen. Ist der Gerichtshof da nicht zahnlos, wenn solche großen, wichtigen Weltmächte fehlen?
Der Gerichtshof ist ein Projekt von kleineren und mittelgroßen Staaten, das ist ganz klar. Also die wichtigsten Staaten, die damals die Verhandlungen in Rom getrieben haben, waren eben Deutschland und Kanada. Das sind wichtige und große Staaten, aber es sind nicht ständige Mitglieder des Sicherheitsrats und sind bevölkerungsmäßig nicht vergleichbar mit vielen anderen Staaten.
Auch militärisch
nicht. Und militärisch auch nicht. Und das hat einfach damit zu tun, dass natürlich das Völkerrecht, eigentlich das Recht insgesamt, ist dazu da, die Schwächeren zu schützen. Also so gesehen ist es nicht sehr schwer zu erklären. Aber man muss sehen, dass dieser Vertrag in den letzten 12 Jahren, also seit er verabschiedet wurde, sehr erfolgreich war. Also damals hätte niemand gedacht, dass in dieser Zeit 111 Ratifikationen zustande kommen könnten. Man darf auch nicht vergessen, dass die zustande gekommen sind, trotz des zum Teil sehr aktiven Widerstands der USA, die nicht nur selbst sich diesem Projekt nicht angeschlossen haben, sondern auch sehr viel Druck auf andere Staaten ausgeübt haben, damit diese selbst dem Statut fernbleiben. Und wir haben graduell immer mehr Ratifikationen gesehen von größeren und großen Staaten, wie Mexiko, wie Brasilien, neulich Bangladesch, das bevölkerungsmäßig eine sehr bedeutende Vertragspartei ist. Also wir sind da schon auf dem richtigen Weg. Es gibt natürlich viele größere und sehr große Staaten, bei denen es einige Jahre dauern wird.
Welche Erwartungen haben Sie denn da jetzt zum Beispiel an Barack Obama?
Ja, ich glaube, man muss da realistisch sein. Das ist eine Administration, die sehr stark mit innenpolitischen Themen befasst war, mit der Finanzkrise, dann mit der Gesundheitsreform, die da sehr viel politisches Kapital investiert hat und die sich im außenpolitischen Bereich ihre Prioritäten, soweit sie die Freiheit hat, diese auszusuchen, sorgfältig aussucht. Und ich glaube nicht, dass das dazu gehört. Also ich rechne nicht damit, dass dieser Vertrag dem amerikanischen Kongress vorgelegt wird in nächster Zeit, was wahrscheinlich auch besser ist, weil die Bedingungen nicht vorhanden sind für eine positive Behandlung im amerikanischen Kongress. Ich halte das aber auch nicht für so wichtig. Im gegenwärtigen Moment ist es für uns eigentlich wichtiger, dass die USA eine generell positive Haltung gegenüber diesem Gerichtshof einnehmen, und das tun sie.
Sie haben Omar al-Bashir schon genannt, der sudanesische Präsident. Es gibt einen internationalen Haftbefehl. Er wird gesucht wegen schlimmster Verbrechen, die er mitverantworten soll, eben in Darfur, wo es Vergewaltigungen, Morde, Vertreibungen gegeben hat und auch wohl immer noch gibt. Aber Omar al-Bashir, der gesuchte Verbrecher oder der mutmaßliche Verbrecher, der eigentlich in Den Haag vor Gericht stehen sollte, residiert in seiner Residenz als Präsident und regiert. Keiner holt ihn ab, keiner verhaftet ihn. Ärgert Sie das?
Ja, das ist natürlich nicht die ideale Situation, das ist ganz klar, aber ich schaue es ehrlich gesagt ein bisschen anders an. Für mich ist sehr wichtig die Feststellung, dass der Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten auch dazu geführt hat, dass er seitdem sich in keinem Vertragsparteien-Territorium mehr aufgehalten hat. Das heißt, der sudanesische Präsident hat sich nicht in ein einziges Land begeben oder begeben können, welches das Römerstatut ratifiziert hat, offensichtlich in der Sorge, dass er verhaftet werden könnte. Das heißt für mich, dass das System eigentlich funktioniert, dass es sehr schnell zu einer Verhaftung kommen könnte. Nach der Publikation des Haftbefehls hat ohnehin niemand geglaubt.
Es gibt die alte Binsenweisheit, die Kleinen werden gehängt, die Großen lässt man laufen. Hat sich da was verändert? Leben Kriegsverbrecher, leben die ganz schlimmen Schurken heute unsicherer als vor 20, 30 oder 100 Jahren?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Das hat viel mit dem Strafgerichtshof zu tun, aber nicht nur. Ich glaube, es ist ganz klar, dass der Fall von Augusto Pinochet ein sehr wichtiger Wendepunkt war in dieser Hinsicht. Und gerade der Grundsatz, den Sie genannt haben, also Grundsatz in Anführungs- und Schlusszeichen, dass die Kleinen gehängt werden und die Großen laufen gelassen werden, der gilt eindeutig nicht mehr. Und gerade beim Strafgerichtshof ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall, was unter anderem eben der Haftbefehl gegen den sudanesischen Präsidenten, aber auch gegen Ahmed Harun, einen Minister im Kabinett von Omar al-Bashir, belegt.
Na, wir können ja dann mal einfach vergleichen. Carla Del Ponte ist vielleicht die bekannteste Anklägerin in diesem großen Zusammenhang. Sie war lange Jahre am Jugoslawien-Tribunal und ist sehr kritisiert worden, weil sie immer so viele Anklagepunkte zusammengeholt hat, dass es am Ende endlos lange Verfahren gab, dass den Fall Milosevic haben hier viele in Deutschland verfolgt, des ehemaligen serbischen Präsidenten, der während des Verfahrens gestorben ist, das endlos gedauert hat und viele hätten sich eine Verurteilung gewünscht. Also ist Carla Del Ponte jemand, den Sie bewundern, oder ist das jemand, den Sie auch kritisch sehen?
Das ist bestimmt eine sehr wichtige Figur für die internationale Strafjustiz und keine unumstrittene. Also ich würde jetzt nicht alles loben, was sie getan hat, aber sie hat bestimmt viel getan für die internationale Strafjustiz. Jetzt die Kritik, die Sie genannt haben, das muss man relativieren. Wir haben zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof ist der erste Fall des Thomas Lubanga, eines kongolesischen Milizenführers, beruht auf einem einzigen Anklagepunkt. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass jetzt dieses Verfahren rasant schnell ablaufen würde. der Hauptankläger, also Moreno Ocampo, ist zum Beispiel dafür kritisiert worden, dass er nur diesen einen Anklagepunkt in die Anklageschrift aufgenommen hat. Also das geht immer so ein bisschen in beide Richtungen. Aber ich glaube, was sehr wichtig ist für die Zukunft dieses Gerichtshofs, ist, dass es Möglichkeiten gibt, diese Verfahren schneller abzuwickeln. Ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig sein. Operationell quasi ist der Gerichtshof noch in einer ziemlich jungen Phase. Aber es wird wichtiger sein, dass man schnellere Prozesse hat in Zukunft.
Sie haben jetzt Kongo genannt, Uganda, ja. Neuerdings auch Kenia. Das sind wirklich ganz schlimme Konflikte, in denen auch schlimme Verbrechen, auch gegen Zivilisten, gegen Kinder ja sogar, geschehen. Trägt eigentlich der Gerichtshof etwas dazu bei, solche afrikanischen Konflikte auch beizulegen, Frieden zu befördern?
Ja, das ist eine fast philosophische Diskussion, also die Diskussion, was ist das Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit? Und es ist nicht die Aufgabe des ICC, des Gerichtshofs, wirklich Frieden zu schaffen. Es ist seine Aufgabe, Straftäter vor Gericht zu bringen und, was sehr, sehr wichtig ist, die Begehung von Verbrechen zu vermeiden. Also der präventive Aspekt ist
Abschreckung,
sehr, sehr wichtig.
Ja. Sehen Sie Abschreckung? Also haben Sie das Gefühl, dass sich afrikanische Rebellenführer oder auch Staatsführer abschrecken lassen vom Strafgerichtshof?
Es ist schwer messbar, wie Sie sich gut vorstellen können, aber ich denke, man sieht das schon.
Und es Wo ist, sehen Sie das?
Ja, es ist faszinierend zum Beispiel zu sehen, wie in den Friedensverhandlungen in Uganda zwischen der ugandischen Regierung und der Lord's Resistance Army und deren führenden Figur Joseph Kony, wie die Frage Haftbefehl gegen Joseph Kony wieder eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich glaube, man sieht das sehr stark insgesamt, nicht unbedingt auf der Oberfläche, aber ich glaube, es ist ganz klar so, dass heute ein ganz anderes Bewusstsein besteht. Es könnte passieren, dass man irgendwann mal vor Gericht kommt.
Bei der Konferenz in Uganda, jetzt soll es ja auch drum um Verbesserungen gehen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft für den Weltstrafgerichtshof?
Mehr Vertragsparteien, ist ganz klar, das ist sehr wichtig. Der Gerichtshof wird immer leiden unter der Kritik, warum nicht in Sri Lanka, warum nicht dort und dort, auch wenn er nichts dafür kann. Der Gerichtshof kann nicht dort vorgehen, wo er keine Kompetenz hat, aber von wirklicher Gerechtigkeit kann man natürlich nur dann sprechen, wenn der Gerichtshof wirklich universelle Anwendbarkeit findet. Und ich wünsche mir vor allem auch viel stärkere Unterstützung, konkrete Unterstützung durch die Staaten, insbesondere durch die Vertragsstaaten, aber nicht nur, weil der Gerichtshof eigentlich sehr stark darunter leidet, dass es viele Staaten eigentlich gibt, die sagen, gut, wir finden das eine gute Sache, wir haben uns das angeschaut, das Römer Statut, tolle Sache, Gerechtigkeit und so weiter, das ratifizieren wir, dann machen wir mit, wir zahlen unseren Jahresbeitrag, aber sie machen sonst nichts. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Gerichtshof politische Unterstützung kriegt und auch sehr konkrete Unterstützung, insbesondere durch die Festnahme von angeklagten Personen. Da braucht der Gerichtshof viel mehr Unterstützung, als er bis jetzt gehabt hat. Der hat ja keine Polizeigewalt, der kann ja niemanden verhaften.
Das war HR Info im Gespräch mit Christian Wehner-Weser, Präsident der Staatenversammlung beim Internationalen Gerichtshof. Die Fragen stellte Eberhard Nembach.